Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.
Moin, moin, liebe Löwenfans. Wir feiern Premiere. Ich bin Patrick Schumacher. Willkommen zu Löwengebrüll, dem neuen KSV-Podcast. Er soll euch die Löwen noch näher bringen. Und ich verspreche euch, egal wer zu Gast ist, ob ein Spieler, ein Trainer, ein Physio oder der Busfahrer. Wir reden natürlich über Fußball, das macht Sinn. Aber wir reden vor allem auch über den Menschen unterm Trikot, wenn es ein Spieler ist, oder hinterm Lenkrad, wenn es der Busfahrer ist. Heute zur Premiere ist es weder ein Spieler noch ein Busfahrer. Und wisst ihr was? Wir legen einfach los, damit ihr erfahrt, wer hier zu Gast ist.
Das bin ich, mein Steckbrief.
Name?
René Klingbeil.
Funktion?
Trainer.
Alter?
Oh, 44.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Lieblingsessen?
Lieblingsessen? Eigentlich gerne was mit Fleisch, wahrscheinlich Steak. Meine Frau kocht sehr gut, sowas in die Richtung.
Und dein Lieblings-Bundesliga-Club?
Mein Lieblings-Bundesliga-Club ist tatsächlich immer noch der HSV.
Ja, das liegt auf der Hand. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, René. Freut mich, dass der Löwendompteur persönlich zur Premiere hier ist. Und wir haben eben schon im Vorgespräch geklärt, es ist nicht dein erster Podcast.
Nein, das stimmt. Ich bin schon mal in den Genuss gekommen, kürzlich erst, sogar lange her. Es war in Wuppertal und auch mit dir macht es irgendwie mehr Spaß hier.
Ja, auch jetzt schon, noch wenigen Sekunden, das ist doch gut.
Ja. Ja.
Bin gespannt, was wir über dich erfahren als Fußballer, aber auch als Mensch. Darf ich an der Stelle mal sagen, wir arbeiten ja, seit du hier bist, sehr vertraulich zusammen.
Genau.
Wir, das ist Leo und ich, die wir die Löwen ja im Löwenradio auswärts begleiten und im Livestream zu Hause, haben immer die Möglichkeit, einen Tag vor dem Spiel mit dir zu sprechen. Sprechen wir sehr vertraulich, können auch nicht alles raushauen dann am nächsten Tag über Aufstellungen, über Taktiken. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir heute vielleicht darüber hinaus noch von dir erfahren, auch als Mensch. Eins weiß ich schon, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben kurz nach 9, am Dienstag übrigens zeichnen wir auf. Das ist für mich extrem früh, René. Und ich weiß aber von dir, du bist ein Frühaufsteher.
Oh, bin ich, glaube ich, über die Jahre geworden. Wir trainieren ja meistens Dienstag früh auch um 10 oder um 11. Das heißt für mich, ich fahre dann eigentlich so gegen 6 Uhr los, also stehe um 5 auf. Da muss ich mich auch rausquälen aus dem Bett, aber ich freue mich natürlich herzukommen, die Jungs zu sehen auf dem grünen Rasen. Das macht immer am meisten Spaß. Du bist ja mittlerweile so als Trainer oft auch so verrufen als Laptop-Trainer. Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Ich habe den Kasten auch oft offen und von daher freue ich mich immer, wenn ich weiß, hier Dienstag früh geht's auf der grünen Wiese erstmal los.
Wie oft hast du Laptop auf?
Mittlerweile eigentlich den ganzen Tag. Also ich weiß gar nicht, wie die Trainer das früher gemacht haben. Das von der ganzen Orga her, von Dingen, die du dir einträgst, dass du da auch
früher Stifte und Zettel.
Du hast recht. Es soll wirklich funktioniert haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal einen Trainer, der hieß Zettel Ewald.
Ja.
Das war Ewald Lien. Ja. Also das hat es, glaube ich, auch gut umsetzen können. Aber du nimmst ja so viel rein oder du kannst ja so viel, sag ich mal, auch speichern und auch für die nächsten Jahre dann, wenn du mal eine Übung hast, die kannst du mittlerweile digitalisieren. Da gibt's ja so viel, was du damit auch machen kannst und ich kann mich da nicht von verwehren. Ich habe nie gedacht, dass ich so eine Art Laptop-Trainer werde, aber so ein bisschen bin ich es doch.
Wir sind schon mittendrin, René. Wichtig für dich ist, es gibt quasi kaum Spielregeln während des Podcasts. Eine gibt's aber doch und zwar, kennst du aus dem Fußball, die rote Karte liegt bereits vor dir. Sollte ich dir irgendwann eine Frage stellen, die dir zu unangenehm wird? Wir versuchen, wie gesagt, ein bisschen persönlich auch zu werden, aber nicht zu privat zum Beispiel. Ja, das könnte was sein, wo du die rote Karte hochhältst, weil ihr das zu Hause dann nicht sehen könnt. Wenn René mir die rote Karte zeigt, klingt das für euch dann so. Also wie gesagt, du kannst, aber du musst sie nicht zeigen.
Ich kann es mir kaum vorstellen, dass ich sie hochhebe, aber ich habe sie jetzt hier zu liegen.
Sehr schön. Ich bin mir relativ sicher, dass du sie jetzt noch nicht hochhalten wirst. Die Aktualität spielt nicht so den Kerngedanken des Podcasts. Jetzt macht es aber natürlich Sinn, weil es ist Saisonauftakt am Samstag. Geht's los um 14 Uhr beim FC Homburg. Ja, wie sehr fieberst du dem Start jetzt entgegen?
Ach, brutal. Also ich glaube, wir alle. Das fängt richtig an zu kribbeln, auch schon, wo ich heute hergefahren bin. Du hast so eine innere Unruhe. Du weißt einfach, dass es losgeht und da freuen wir uns einfach drauf. Ne? Wir haben jetzt so hart geackert, wir haben jetzt so Gas gegeben, auch in den Trainingseinheiten. Ich müsste mal durchzählen, wie viel es jetzt insgesamt war, aber es war schon enorm und von daher merke ich es auch bei den Jungs. Auch wenn du mit denen sprichst, einzeln, die wollen jetzt einfach, dass es losgeht.
Hast du die Startelf schon im Kopf so ein bisschen?
Ja, im Grunde schon. Also wir haben jetzt trotzdem auch noch den einen oder anderen Verletzten gehabt oder leicht angeschlagen, die jetzt auch zurückkommen. Ich habe gerade eben, wo ich hergefahren bin, mit Yannick Stark auch telefoniert. Vielleicht gibt es dann eine ganz gute Chance, dass er noch mit reinkommt. Bravo wird dann, sage ich mal so, auch in der Woche, denke ich mal, intensiv dann auch trainieren. Hat jetzt so teilaktiv mitgemacht. Klar hast du was im Kopf. Aber ich habe das den Jungs auch mal gesagt. Es geht ja jetzt auch die Welt nicht unter, wenn du mal nicht anfängst. Das ist ja das Schöne, sage ich mal, in unserem Sport, in dem Fußballsport, dass es Woche für Woche sag ich mal, einfach auf die Wiese geht. Manchmal ist es eine englische Woche, da haben wir sogar 3 Spiele. Wir haben einen kleinen Kader, es sind 22 Spieler, es sind 4 Torhüter. Von daher wissen die auch, dass die auch unter mir, wenn sie gute Leistung zeigen, immer die Chance haben, auch aufzulaufen.
Bleiben wir bei Adrian und bei Yannick mal. Das sind die zwei, ja nicht die, aber auch 2 Unterschiedsspieler, die für diese gnadenlos geile Rückrunde letztes Jahr gesorgt haben. Rücken sie in den Kader oder gibt es sogar eine kleine Chance für den einen oder anderen auf eine Startelf?
Na, also in Kader rücken sie, denke ich, auf jeden Fall. Es gibt sicherlich auch da die Chance, dass sie anfangen. Sie geben der Mannschaft einfach auch eine gewisse Sicherheit. Mhm. Ich bin da völlig bei dir, das sind schon Unterschiedsspieler. Yannick mit seiner Ruhe, ja, mit seiner Aura, die er da irgendwie ausstrahlt auf der 6 und Bravo mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, der ist ja ein Duracell-Männchen hoch 10.
Ja, also, Laufwunder.
Ja, der hört einfach nicht auf zu laufen. Mhm. Also der irgendwie gefühlt jedes Spiel 13 Kilometer und das ist schon krass.
Tyron Dua, was ist mit dem? Der hat in Worms, glaube ich, auch gefehlt noch.
Ja, sieht auch gut aus. Haben wir jetzt auch abgesprochen, dass er heute früh eigentlich so mit einsteigt. War jetzt auch laufen gewesen, individuell am Wochenende. Tut noch ein bisschen weh, aber da muss er auf die Zähne beißen.
Wir haben vor der Aufzeichnung haben wir noch drüber gesprochen. Der Alfred, der Alfred Gassler, ne, das ist ja hier eure gute Seele quasi, euer Betreuer. Ja. Wenn immer ich mit einem Mikro hier auftauche, rund um das Trainingsgelände, dann schmeißt er seinen Trecker an. Hat er jetzt wieder getan.
Ja, er macht sich bemerkbar auf jeden Fall.
Wir werden ihn irgendwann auch zu Gast haben hier beim Podcast. Ja. Bleiben wir kurz bei Adrian. Wir haben schon über ihn gesprochen, wie wichtig er für die Mannschaft in der Rückrunde war. Du hast ihn zum Kapitän erklärt, zum Kapitän ernannt. Und natürlich ist so ein Binnenverhältnis Kapitän-Trainer enorm wichtig und deswegen hören wir mal, was Adrian sagt, wie das Verhältnis zwischen Kapitän und Trainer denn so ist.
Wir haben ein super Verhältnis.
Duzt ihr euch?
Ja, das natürlich. Also Klinge ist da wirklich ein...
Klinge sehr, wird er genannt?
Genau, Klinge wird er bei uns genannt. Ist da ein sehr, sehr entspannter Trainer, sehr menschlich, vor allem sehr nah an den Spielern. Jetzt will ich auch nicht so viel Positives sagen, sonst freut er sich jetzt gleich dann neu.
Wie nennt er dich denn?
Boah, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Alles, also Bravo, Sanchez, Adi, Adri, also ich habe schon alles gehört, aber ist kein Problem, solange er mich dann aufstellt, kann er mich gerne nennen, wie er möchte.
Er hat dich nicht mehr aufgestellt, er hat dich zum Kapitän gemacht. Wie war das, als er zu dir gekommen ist? Was hat er gesagt?
Ja, er hat mich ins Büro gerufen. Und
oh, da würde ich ja Schiss kriegen.
Ja, 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 man hatte da erstmal eher negative Gedanken. Nein, klar, die Tür steht immer offen, muss man ehrlich sagen, oben bei ihm. Dementsprechend war das ein angenehmer Gang ins Büro. Er hat mir dann mitgeteilt, dass er sich das so vorgestellt hat, dass er die letzten 6 Monate dann von mir dementsprechend auch gut fand und mich charakterlich in der Position sieht und ich habe mich sehr darüber gefreut und bin stolz jetzt Kapitän vom KSV Essen-Kassel zu sein.
Da haben 2 Helden miteinander gesprochen. Ich sag mal, ihr seid wahrscheinlich, du bist der Unterschiedsspieler gewesen. Ich weiß, du hörst das gar nicht so gerne. Er ist natürlich der Erfolgscoach gewesen der Rückrunde. Was habt ihr euch jetzt gemeinsam vorgenommen, du als Kapitän und er als Trainer für die neue Saison?
Ja, also wir haben uns sehr viel vorgenommen, muss man sagen. Was wir untereinander besprechen, ist dann auch vielleicht nochmal was anderes als das, was dann nach außen gesagt wird. Aber
wir sind unter uns.
Ja, wir wollen auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen. Also so ist der Trainer eingestellt, so bin ich eingestellt. Und ich
übersetze, Meister werden.
Ja, ja, wenn es nach mir geht, natürlich schon. Das ist aber, man muss immer das in Relation setzen und realistisch auch sehen. Dementsprechend wollen wir einfach jedes Spiel wirklich auch so einen guten Fußball zeigen, den wir auch in der Rückrunde von der letzten Saison gezeigt haben. Und dann kommen die Ergebnisse dann auch von alleine.
René, ging es um die Saisonziele schon. Jedes Spiel gewinnen. Ja, was ist denn das Saisonziel für euch?
Ja, wir sind ehrgeizig. Ich meine, wir konnten eine brutale Rückrunde spielen. Sören Gonta hat es geschafft, dann auch die Mannschaft in großen Teilen auch zusammenzuhalten. Was für uns natürlich toll ist, dass wir da einfach diese DNA, diesen Weg, den wir da jetzt gegangen sind, weiterführen können. So, und ich glaube, nach außen hin macht es schon immer Sinn, auch eine gewisse Demut mit an den Tag zu legen, dass man sich dort erstmal einfindet, weil man muss trotzdem sagen, die letzten 2 Jahre waren wir auf Deutsch gesagt mit dem Arsch in der Wand, jedes Mal im Winter. Mhm. Dies wollen wir natürlich umgehen. Wir wollen gut reinkommen und das Bestmögliche rausholen. Ich meine, steht ja auch selbst in meinem Arbeitsvertrag drin. Das Beste aus der Mannschaft rausholen, sag ich mal, aus den Jungs sie entwickeln, da ja, nochmal auf eine andere Stufe auch stellen. Und da sind wir natürlich sehr ehrgeizig. Ich meine, du kannst ja nur vorankommen, wenn du was erreichst, ohne jetzt irgendwie jetzt hier die großen Töne zu spucken. Wir gucken mal, was wir auf die Platte bekommen. auf jeden Fall soll es eine ruhige Saison werden. Wir wollen in ruhige Fahrwasser rein. Und wenn irgendwie im oberen Drittel was möglich ist, dann werden wir uns da auf jeden Fall nicht drauf erwehren.
Drei deiner Trainerkollegen haben euch tatsächlich zum Geheimfavoriten erklärt. Bist du sauer auf die drei?
Nein, überhaupt nicht. Das zeigt doch, dass wir uns dann ein Stück weit Respekt einfach erkauft haben. Mhm. Da hätte uns im Winter wahrscheinlich noch keiner raufgeschrieben, weil so war es immer eher schon auch mit der Hand auf die Schulter und viel Spaß in der Hessenliga. Also das war damals keine schöne Zeit, aber wir haben uns rausgekämpft, rausgeackert und vor allen Dingen auch rausgespielt. Das muss man ja auch mal sagen. Also wir haben ja nicht nur
geglänzt, ja, das muss man sagen. Es war richtig geil, euch zuzuschauen. Ja.
Nicht dieses klassische Katzenbeißen spucken, sondern schon auch versucht, Fußball zu spielen. Und das haben die Jungs klasse umgesetzt. Wir haben da unsere Art und Weise dann einfach gefunden. So, und die wollen wir fortführen und dann werden wir sehen, was möglich ist. Mhm.
Wer sind für dich die Top-Favoriten?
Ich habe es selber über mich gelesen. Das ist immer komisch, wenn du dann deine eigenen Zitate irgendwie so liest. Es stand im Kicker drin. Ich, klar, habe es dann 1000 genannt, weil sie einfach diesen erfahrenen Trainer haben, weil sie auch ein bisschen Pulver haben. Mhm. So, das muss man ja klar sagen, dass die Voraussetzungen einfach dort auch stimmen.
Die finanziellen Voraussetzungen, ja.
Genau.
Wobei man sagen muss, das ist auch eine Wundertüte natürlich, ne? Bis auf einen Torwart, das muss man sich mal vorstellen, sind alle weg. Also da ist niemand mehr geblieben aus der Drittligamannschaft. Jetzt, okay, kann man sagen, die sind natürlich ganz ordentlich wieder da zusammengekauft worden. Mhm. Ne? Mamutovic vorne im Sturm, ja. Olise hinten in der Innenverteidigung, sind schon ein paar gute Leute dabei. Aber es ist eine komplett neue Mannschaft.
Ja, ja. Da kommt viel Arbeit auf sie zu. Ne? Sie haben, wie habe ich schon gesagt, einen erfahrenen Trainer, der das sicherlich auch gut steuern kann. Aber es ist jetzt kein Selbstgänger. Mhm. Trotzdem muss man sie nennen und klar, Kickers Offenbach ist immer so ein Name, der so rumschwirrt, allein mit ihren Fenster am Rücken bei den Heimspielen, aber da muss man auch sehen, wie sie es dann verpacken. Letztendlich ist es eine Regionalliga-Meisterschaft, wo auch immer vieles passieren kann. Wir haben es letzte Saison gesehen, Freiburg auf einmal dann eine super Rolle gespielt, auch oben mit dran geschnuppert. Wird sich rauskristallisieren.
Ja, also Hanau West, so wie man sie hier bei uns nennt, ne? Andere sagen Offenbach dazu. Bin mal gespannt. Ja. Letztes Jahr haben sie es erstmals geschafft, so eine Truppe weitestgehend mal zusammenzuhalten, obwohl sie vor 2 Jahren gar keine gute Saison gespielt haben. Hat in der Hinrunde ganz gut funktioniert. Rückrunde haben sie wieder ein bisschen verkackt. Auch mit dem Derby natürlich hier in Kassel, legendär mit eurem 4-1-Sieg. Mhm. Jetzt gehen sie wieder einen anderen Weg. Ja, jetzt haben sie quasi wieder alle rausgeworfen und einen neuen Trainer. Mal gucken, was das wird.
Richtig. Schwer einzuschätzen. Wir lassen uns überraschen, aber ich glaube, wir sind gut beraten, auf uns selber zu schauen und da, sag ich mal, ja, richtig Feuer reinzubringen.
Jetzt war die Vorbereitungszeit, wenn man jetzt nur auf die Ergebnisse schaut, ich weiß, jeder Trainer wird sagen, du sagst das auch, die Ergebnisse sind nicht so wichtig. Ich finde bei dem Wormspiel jetzt, bei der verpatzten Generalprobe, wenn man so aufs Ergebnis schaut, kann man das auch aus diesem Spiel herauslesen, denn ich sag mal, wenn Bonianga und Böyukata, glaube ich, die jeweils einmal 5 Meter, einmal 3 Meter vorm Tor stehen, die Dinger machen, dann gewinnt ihr das Spiel wahrscheinlich. Ja. Du hast gesagt, ein bisschen wenig Intensität, vor allem zu Beginn des Spiels, seid ihr noch nicht richtig da. Chancenverwertung, vielleicht auch so ein Thema, was noch besser werden muss?
Ja, es gibt ja immer ganz viele Dinge, die du auch ansprechen kannst oder wo du auch Dinge rausziehen kannst, konnten wir jetzt auch aus dem Spiel. Mhm. Erinnere dich, ich habe gehört, ihr habt in der Generalprobe letzte Saison gegen Dynamo Dresden gewonnen. Mhm. Die sind dann aufgestiegen. Wir waren im Winter mit 15 Punkten richtig in der Scheiße, um es auf Deutsch zu sagen. So, und natürlich wünschst du dir immer auch Ergebnisse, aber letztendlich so in der Vorbereitung sind sie fast egal. Weil wenn du jetzt mal siehst, was sie auf dem Pensum hatten, die Jungs, ich meine, wir sind 14 mal 1000 gelaufen, ne? Das haben wir jetzt so auch noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe es letzte Saison schon mal anklingen lassen mit 12 mal 1000, jetzt haben wir nochmal 2 raufgelegt. Oder wir sind hochmarschiert zum Herkules, teilweise standen mal 2 Stunden auf dem Platz.
14 mal 1000 nicht innerhalb von 6 Wochen, sondern hintereinander, ja?
Hintereinander weg, naja, das war schon also beeindruckend, wie die Jungs das auch durchgezogen haben, wie sie sich dort gequält haben. Ich glaube schon, dass du diesen Schweinehund hier oben auf der Schulter oft auch besiegen musst, gerade in dieser Liga. Mhm. Und es war oft, sag ich mal, auch diese dicken Beine, wo sie dann reingegangen sind in diese Vorbereitungsspiele. Was aber auch in Ordnung ist, weil sie sich einfach finden müssen als Team. Sie können manchmal auch einen ordentlichen Brast oder einen ordentlichen Hass auf mich haben. Das schweißt auch ein Stück weit zusammen. Und da glaube ich, dass wir jetzt in der letzten Woche einfach nochmal diese Frische reinkriegen müssen, auch vom Kopf her. So, dann sind wir gut vorbereitet. Wir haben, sag ich mal, dort wieder 6 Wochen miteinander arbeiten können. Von daher machen mich die Ergebnisse jetzt nicht unruhig.
Adrian hat eben gesagt, du hast ihn dann ins Trainerbüro gebeten, als du ihm gesagt hast, hier komm, du wirst mein neuer Kapitän. Wie oft ist er denn schon zu dir gekommen, hat geklopft, hier Trainer? Oder Klinge, dein Training ist zu hart.
Ja, also zu hart hat er nicht gesagt. Er kommt schon oben auch vorbei und sagt sogar Hallo. Ich glaube jetzt, seitdem er Kapitän ist, versucht er da auch immer wieder diese Nähe dann mit aufzubauen.
Antrittsbesuch, okay.
Ja, genau. Und er war jetzt auch verletzt. Er hat ja jetzt diese Nummer gehabt mit dem Rücken, halt leicht angeschlagen, dass er einfach auch diese Präsenz zeigt. Ist mir auch wichtig, ne? Dass dann gerade auch die Jungs, die dann, sag ich mal, nicht trainieren können, dass sie einfach diese Nähe auch zu den Mannschaftszeilen halt immer mit an den Tag legen, weil das einfach wichtig ist.
Warum war es dir wichtig, dass du den Adrian zum Kapitän ernennst? Es gibt ja auch Trainerkollegen, die sagen, das macht die Mannschaft unter sich aus, die wählen das.
Das war jetzt auch keine einfache Entscheidung. Ne? Ich glaube, man muss einfach nochmal klar erwähnen, auch dass Maurice Springfeld das überragend gemacht hatte. Er kam ja aus dieser Vize-Kapitän-Position. Sergen Sarara hat sich schwer verletzt gehabt. Der war der Hauptkapitän oder der Kapitän und ist dann dort in diese Lücke reingegangen, was er ja phänomenal gemacht hat. Hat mir da sehr geholfen, gerade jetzt dann in der Rückrunde. Diese Monate haben schon zusammengeschweißt und ich habe heute das Gespräch mit ihm gesucht, weil ich es einfach fair finde. Für mich war ganz klar, dass er diese Position behält. Oder halt der erste Kapitän wird und ja, ich habe mir die Entscheidung nicht einfacher gemacht. Ich glaube, dass wir Bravo jetzt einfach auch so da reindrücken, dass er den nächsten Schritt macht, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt, was er ja schon tut, auf dem Platz sowieso und jetzt noch verstärkt mehr neben dem Platz. Najar hat dann die dritte Position übernommen, so auch für ihn, sag ich mal, ein Tick weit Neuland. So, ich hoffe mir dadurch ein paar Sachen, auch nochmal eine Energie, die dann in die Truppe mit reinkommt. Dieses Leadership-Modell, dass wir jetzt, sag ich mal, gar nicht großartig einen Mannschaftsrat haben, weil sie können bis zu 6 aufstocken. Wenn sie jetzt oben beim Chef sind, zum Beispiel Prämienverhandlungen, keine einfache Sache, dann können sie sich ja die alten Hasen mitnehmen. So, und ich glaube, so ein Rupp oder so ein Stark oder so ein Brill, Mann, die brauchen das doch gar nicht. Ja? Die haben sag ich mal, Gewicht, das Wort unten in der Kabine oder bei mir auch oben. Von daher haben wir uns oder ich mich mit meinem Trainerteam so entschieden. Bin da ganz zufrieden mit und hoffe natürlich, dass wir da die richtige Wahl getroffen haben.
Genau, und warum ernennst du? Warum sagst du nicht, komm, die Mannschaft kann das frei entscheiden?
Ich wollte es vom Tisch haben. Wir haben es ja sehr zeitnah gemacht. Es war, glaube ich, in der zweiten Woche. Ich hatte das auch so von ein paar erfahrenen Jungs auch gehört gehabt, dass es in der letzten Saison so ein bisschen sich auch lange hingezogen hat. Dann, sag ich mal, kurz vor knapp erst dann entschieden wurde und dem wollte ich ein bisschen aus dem Weg gehen. So, du hast auch gemerkt, 2-3 Tage später hat da gar keiner mehr drüber gesprochen. Es war dann, sag ich mal, so wie es ist. Den Weg gehen wir so. Von Trainer vorgegeben, die Mannschaft akzeptiert es und das war mir wichtig.
Ich frage das deswegen auch, weil das machen ja viele Trainer, ne? Also den Kapitän zu ernennen. Meine erste Assoziation mit dir war aber gerade genau das nicht, weil ich habe das anfangs ja schon gesagt, es ist extrem vertraulich, auch nah der Kontakt mit dir. Ich glaube, Werte wie Respekt, Anstand, du hast Demut eben schon selbst erwähnt, sind so die Begriffe, die ich mit dir vor allem verbinde. Gar nicht so sehr das, in Anführungszeichen, Autoritäre. Deswegen hat es mich jetzt auf den ersten Blick erstmal überrascht, dass du sagst, nee, komm, ja, Demokratie in der Kabine, aber den Kapitän bestimme ich.
Kann ich dir erklären? Ist jetzt, sag ich mal, auch ein Griff aus der Kiste. Ich habe selber mal eine negative Erfahrung gehabt in Aue. Ich war dort jahrelang Kapitän und zum Ende, ich war dann 34, hat man schon gemerkt, ah, der Trainer hat vielleicht eine andere Idee und hat dann zu so einer Wahl ausgerufen. Und wie das manchmal so ist, ich hatte meine Jungs im Griff als Kapitän und sie haben mich dann wieder gewählt. Ich glaube, die Idee vom Trainer war auch ein bisschen anders gewesen und das war für mich eine ganz skurrile Situation. Ich habe dann vor der Mannschaft da gestanden, der Trainer hat mir die Kapitänsbinde um den Arm gestriffen. Das habe ich jetzt nicht vergessen, deswegen tue ich es manchmal auch gerne.
Also du wusstest, als er dir die Kapitänsbinde um den Arm streift, am liebsten hätte er sie jemand anderem umgestreift.
100% so und ich weiß manchmal, wie das dann auch so in der Mannschaft ist, wer dann auch, manche machen sich auch gar keine Gedanken. Ne? Die sind dann auch, ach komm, wählen wir mal den oder den, so um dieses ganze Theater auch zu umgehen, mag ich es als Trainer, das einfach vorzugeben. So und guck mal, Patrick, Autorität, die hast du als Trainer automatisch. Also du bist jetzt der aufstellt, der dann, sag ich mal, auch sagt, hier, du bist nicht mit dabei, du bist auch mal auf der Tribüne. Das sind ja wirklich harte Entscheidungen, die wir dann auch treffen müssen. So, und ich glaube, in der heutigen Generation und zur heutigen Zeit musst du jetzt auch nicht immer den Hüb Stevens-Meme, den ich noch erlebt habe. Wir haben übrigens nie miteinander gesprochen, also außer guten Tag und tschüss war da halt wenig drin. Und ja, du findest ja deinen eigenen Trainerweg. Und von daher glaube ich, dass man automatisch auch diese Autorität innehat.
Hüb Stevens war dein HSV-Coach in deinem letzten Jahr. Wir kommen dann gleich noch drauf zu sprechen. Genau. Du hast eben das Stichwort Aue erwähnt. Passt wie die Faust aufs Auge zum nächsten, den wir jetzt hören. Der verbindet dich nämlich mit deinem jetzigen Chef, Sören Gonter. Also das Stichwort Aue. Sören hat seine Karriere beendet in Aue. Ja. Du hast eben auch in Aue gespielt. Das verbindet euch. Es gibt aber natürlich auch, was euch trennt, ja, und zwar ist es das Stichwort Hamburg, ja, und Sören fängt damit gleich mal an. Sören, jetzt mal Hand aufs Herz, wie kommt ihr denn überhaupt miteinander klar? Du als Ex-Kapitän des FC St. Pauli zusammen mit einem Ex-HSVer, wie kann das gut gehen?
Ja, wir sitzen Gott sei Dank in unterschiedlichen Büros. Also ich glaube, diese Trennwand braucht es schon, weil wenn du den ganzen Tag mit der Raute aufeinander hängen würdest, also da wäre der Krach sicherlich deutlich höher angesiedelt, als es im Moment ist.
Trotzdem hast du ihn geholt.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe die Vita nicht richtig gelesen.
Nein. Ist er immer noch HSV?
Nein, ich glaube, er ist auch durch seine wohnliche Verbindung zum Schacht, ist er da auch ein bisschen hängen geblieben und ein bisschen weg von der Raute. Ich glaube, ich bin da im Moment näher an Braun-Weiß dran, als er an seinen Rothosen.
Wer ist denn der bessere Fußballer von euch? Ich habe gesehen, ihr habt 5-mal sogar direkt gegeneinander gespielt. Kannst du dich noch erinnern an die Duelle? Die Paarungen waren übrigens immer die gleichen. Du für Paderborn, er für Aue?
Also ich glaube, bei uns beiden ist eher der Mann fürs Grobe auf dem Platz. Beim Drumherum eher ich. Ich würde sagen, fußballerisch, konnte ich schon einen feinen Ball spielen. Deswegen würde ich mich vielleicht fußballerisch stärker einschätzen. Aber er hat höher gespielt, er hat Champions-League-Einsätze. Insofern ist es völlig klar, dass er in diesem Ranking auf jeden Fall über mir gelandet ist.
Jetzt hast du ihn geholt und er hat eine grandiose Rückrunde mit dieser Mannschaft hier hingelegt. Was ist die Hoffnung jetzt für die anstehende Saison mit ihm als Coach?
Naja, als erstes hat man die Hoffnung immer, dass man Kontinuität auf dieser Position hat und da bin ich zu 100% von überzeugt. Ich glaube, wir sind ein super Team und ticken da in vielen Dingen ähnlich. Und das Zweite ist natürlich, dass man sich wünscht, daran anzuknüpfen, wo man hier aufgehört hat, vor allem die Zuschauer im Aue-Stadion mit schönem Fußball zu begeistern, damit dieses Stadion voll ist, weil das ist voll um einiges schöner als leer. Und wenn uns das gelingt, dann wird es sportlich wahrscheinlich nicht minder erfolgreich.
Ja, und persönlich kommt er jetzt auch wieder miteinander klar, weil ihr seid vereint, Pauli und der HSV, wieder in einer Liga.
Das stimmt und das Derby steht ja auch bald an. Ich denke, es ist vielleicht für ihn eine Aufgabe bei dir im Podcast, sich da eine Wette zu überlegen oder einen Wetteinsatz, was passiert, wenn der andere gewinnt.
Ja, René, also jetzt vielleicht die Chance für die rote Karte oder auch nicht. Also Sören will einen Wetteinsatz von dir. Was machst du, wenn Pauli deinen HSV besiegt? Am zweiten Spieltag in der Bundesliga treffen sie ja schon aufeinander im Volksparkstadion.
Boah, jetzt triffst du mich.
Wie gesagt, die rote Karte liegt
nein,
da.
Nein, die brauche ich nicht.
Ich muss dir dazu sagen, Sören hat natürlich mir noch nicht erzählt, was denn sein Wetteinsatz ist. Ich glaube, er rechnet gar nicht damit, dass dein HSV Pauli schlagen kann.
Müssten wir mal ausloten, ja. Aber boah, kann ich dir ad hoc gar nicht sagen, aber ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Das kriegen wir schon geregelt.
Okay, dann machen wir das so, weil er ja auch einen Wetteinsatz noch nicht genannt hat. Und ich würde vorschlagen, hoffentlich geht es nicht unentschieden aus. Ja, also wir werden es filmisch festhalten. Dann, ich glaube, 29. August ist das Derby. Also an dem Montag oder Montag habt ihr trainingsfrei. An dem Dienstag danach sind wir hier bewaffnet mit einer Kamera. Und dann, ja, da wollen wir mal schauen, was der, in dem Fall der Verlierer dem Gewinner überreichen muss. Genau. Ja, wie ist das Verhältnis grundsätzlich zu Sören?
Wie ist das Verhältnis? Ich glaube, wir ticken relativ gleich, sind erfolgshungrig. Ich glaube, dass wir einfach eine professionelle Ebene haben. Es darf immer nicht auch zu freundschaftlich sein. Man muss sich kontrovers austauschen. Wir diskutieren da auch hart. Du darfst auch nicht vergessen, so ganz so einfach ging es auch nicht los. Guck mal, die ersten 5 Spiele haben wir nur 4 Punkte geholt. Mhm. Sind alle ganz ruhig geblieben, haben, sag ich mal, einfach auch diesen Weg vertraut. Und das macht halt Spaß, dass man in dieselbe Richtung schwimmt, dass man sich Dinge sagen kann, dass man dort versucht, einfach weiterzukommen. Und ich glaube, das macht dieses Verhältnis einfach aus.
Ich weiß, dass Sören ganz, ganz stark in der Kritik stand natürlich auch, muss den Kopf hinhalten für die schlechte Hinrunde, also bis zu dem Moment, wo du dann auch gekommen bist, weil natürlich er auch dafür stand, die Philosophie so ein bisschen umzukrempeln zu Beginn der vergangenen Saison. Er wollte jünger werden, dynamischer werden. Er hat das. Ich verteidige ihn immer, weil ich weiß, was sein Ansatz war. Sein Ansatz war, diesen Fußball attraktiver zu machen. Ja, er hat natürlich irgendwann auch mal auf die Tabelle geschaut oder beziehungsweise in die Vergangenheit geschaut und hat gemerkt, na ja, klar, der KSV hat zwar immer die Liga gehalten, aber nicht unbedingt mit schönem Fußball. Das war also sein Ansatz. Jetzt hat das nicht sofort funktioniert. Die große Stärke von Sören finde ich aber im Nachhinein, ich weiß, tun sich in Deutschland ganz, ganz viele Menschen mit schwer, die dann immer draufhauen und sagen, wenn jemand irgendwie vermeintlich eine falsche Überlegung hatte, die ja für mich gar nicht falsch war, die dann nicht funktioniert hat. Sörens große Stärke war aber, nicht darauf zu beharren. Er hat André Schubert dann schon machen lassen, er hat dich dann auch machen lassen und das müssen wir auch sagen, ihr habt das natürlich schon so ein bisschen um 180 Grad gedreht. Da ging es dann nicht mehr, ist jemand 20, sondern ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, ist jemand gut oder schlecht sozusagen. Ja, es kamen dann auch ein paar ältere, erfahrenere mit dazu und Sören hat es aber akzeptiert und hat nicht darauf beharrt, hey, ich bin der Chef und ich sag hier, wo es lang geht. Ich finde, es ist eine große Stärke von ihm gewesen.
Eine weitere Stärke ist auch, dass er eine absolute Ruhe ausstrahlt. Ne? Das gerade in so einer Situation, ich meine nochmal, wir hatten kaum eine Chance, eigentlich noch in dieser Liga zu bleiben. Mhm. Und er hat eine absolute Zuversicht ausgestrahlt. So, und die Neuzugänge, die wir dann reingenommen haben, da ist er ein Stück weit einfach auch Stratege. Er hat das, sag ich mal, erkannt, hat es analysiert. Wir haben es dann gemeinsam, sag ich mal, dann auch mit auf den Weg gebracht. Aber die Grundidee oder die Grundintention kam ja von ihm, sag ich mal, Spieler wie Bravo Sanchez, Yannick Stark und auch Jan Dahlke dann mit dazu zu holen. Mhm. So, und das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Also der Kader war ja vorher immer noch der Kader. Mhm. So, du hast halt nur mit diesen drei Leuten dann diese Stabilität mit reinbekommen. Hast als Kerngerüst einfach funktioniert. Vielleicht die ein oder andere Rochade noch innerhalb von den Positionen, was wir dann, sag ich mal, so über die 6 Wochen dann rausbekommen haben. Das war für uns, glaube ich, also das sehe ich so als Anker für mich mit Sören zusammen, dass wir einfach auch Zeit hatten. Ne? Wir hatten 6 Wochen Vorbereitungszeit. Ich kann mich von dem ersten Tag bis zum letzten Tag von der Vorbereitung daran erinnern, dass er immer klar gesagt hat, wir werden es schaffen. So, und ich glaube, dass von seiner Position auch das enorm wichtig ist, ja, diese positive Energie einfach auszustrahlen.
Was sagst du zu seiner Einschätzung, was die fußballerischen, eure beiden fußballerischen Qualitäten angeht? Er hat ja gesagt, er ist der bessere Fußballer eigentlich, ne?
Ja, das kann man ihm jetzt von mir aus lassen, da habe ich gar kein Problem mit. Aber er hat so einen Satz gesagt, dass wir eigentlich beide auch über ein paar andere Komponenten noch mitgekommen sind. Mhm. Das war, glaube ich, schon auch Herz, Leidenschaft, Fleiß. Mhm. Das sieht man bei ihm auch. Er ist, sage ich mal, immer sehr zeitig hier. Ich auch, nicht weil ich Langeweile habe, weil ich einfach Bock drauf habe, ja, weil ich Bock habe, auch hier mit Sören zusammen was aufzubauen und ja, hier zu arbeiten. Und ich glaube, das hat uns eher früher ausgemacht und vielleicht auch jetzt noch.
Ihr wart beide in der als Defensivspieler aktiv, klassische Innenverteidiger, wobei du auch relativ häufig auf Außen verteidigt hast. Er ist auch mal ins defensive Mittelfeld dann gesprungen, einen guten Aufbaupass hat er gesagt. Hat aber natürlich auch gesagt, dass du rein nominell gesehen natürlich die Nase vorn hast, weil du eben Bundesliga gespielt hast, er nicht, und Champions League. Wir gehen mal so ein bisschen deine fußballerische Vita durch. Bist geboren im April 1981 in Ost-Berlin. Jetzt müssen wir kurz vom Fußball doch wieder weg, weil die Frage liegt auf der Hand. Inwieweit kannst du dich noch erinnern an die, das sind ja, wir reden von DDR, also wie, an die ersten Jahre noch mit Mauer in Berlin?
Och, eigentlich viel. Also da ist schon noch ein bisschen was hängen geblieben. Das war ja ein völlig anderes System. Ich war sogar in der Zeit gar nicht in Berlin zur Wende. Ich war in Budapest. Ah. Mein Vater hat dort, sag ich mal, damals gearbeitet. Wir sind als Familie mit rüber, mit meinem Bruder zusammen. Und ich kann mich noch erinnern, ist so ein blödes Beispiel, ne? Aber ich war auf dieser DDR-Botschaftsschule. Da sind wir halt zusammen in Zweierreihen zum Frühstück einmarschiert. Da war halt eine absolute Ordnung. Ich musste mal zum Schuldirektor, weil ich immer irgendwie über den Gang gesprintet bin, dass das einfach nicht funktioniert. Und dann kam die Wende. Und in der BRD-Botschaftsschule, da war einfach rechte Stärkerin, ja, es wurde reingesprintet ins Essensaal. Das ist mir so, sag ich mal, bewusst als kleines Kind hängen geblieben. Aber du hast natürlich jetzt nicht, sag ich mal, politisch oder so irgendwas da aufhaschen können. Du hast, sag ich mal, was behütet im Elternhaus. War für uns trotzdem auch interessant, dort mit dieser Budapest-Erfahrung, wo ich sogar mal ganz kurz auch für Ferencváros Budapest gespielt habe, zumindest mittrainieren durfte. Und da ging dann so, sag ich mal, auch dieses Fußballerische so ein bisschen los. Aber eigentlich ein totaler Straßenfußballer, ne? Ich habe mit dem Papa viel gespielt auf den Bolzplätzen. Wir haben gegen ältere Ungarn gespielt. Ich war ja gar nicht im Verein. Ich bin ja sogar erst zur C-Jugend in den Verein reingegangen und da haben wir 2-mal die Woche trainiert. Das war der Marzahner SV.
Ja.
So, und da wusste ja normalerweise niemals Profi.
Du hast bis zur C-Jugend, hast du gar nicht in einem Verein gekickt?
Nein, ich wollte frei sein. Ich habe eigentlich von morgens bis abends mit meinen Kumpels auf der Straße gezockt. So wirklich diese Berliner Käfige aus Stein, wie du die kennst, haben dann, sag ich mal...
Also hinterhofmäßig so oder was, ja?
Naja, also ich bin groß geworden in Marzahn, in einem typischen Elfgeschosser. Parterre haben wir gewohnt, ganz unten. Und direkt hinter uns im Hof war, sag ich mal, so ein Bolzplatz, so ein Käfig und... da ging es natürlich scharf. Ne? Da hast du dann gegen Ältere gespielt, da wurde dir auch nichts geschenkt und das war unsere Leidenschaft, das haben wir halt den ganzen Tag gemacht.
Das ist ja geil, die Legende des Straßenfußballers, die man immer hört, aber du bist einer.
Ich bin tatsächlich einer. Ich bin auch froh, es war für mich auch schwierig. Ich bin dann in so einen Verein reingekommen, dann wie gesagt, bei Marzahn SV, ich habe da ein Probetraining gemacht, die wollten mich gar nicht nehmen, weil ich zu schlecht war. So, und
warum zu schlecht? Was?
Ach, die anderen waren einfach weiter, ne? Die konnten dann, sag ich mal, technische Dinge einfach, sag ich mal, sauber oder halt...
Du konntest Käfigfußball.
Ich konnte Käfigfußball, so, und die waren dann in taktischen Korsetten schon drin und das war ja gar nicht meins. Ne? Also ich wollte frei sein. So, und die haben mich nur genommen, weil wir dann noch so einen Cooper-Test gelaufen sind. Und da habe ich so einen Grund und Boden halt reingestampft. So, das war mein Türöffner für den Marzahn SV. So, und na, irgendwann bin ich dann halt zum BFC, da haben wir ein Stück BFC weit mehr trainiert. Genau. Das war dann, sag ich mal, auf einer Sportschule. Die haben das dann irgendwie wohl erkannt gehabt, haben mich rüber gelotst. Mein Papa hat das damals alles so ein bisschen mit begleitet und dann war es natürlich ein anderes Pensum. Ne? Wir haben dann eigentlich 10-mal trainiert. Ne? Das war dann vor der Schule, nach der Schule, jeden Tag 2-mal. Am Wochenende hast du schon 10 Einheiten in den Beinen gehabt, da warst du schon fast satt. Aber es war für mich halt eine super Erfahrung.
Das war dann aber schon nach der Wende, aber genau. Haben die Strukturen quasi noch so ein bisschen beibehalten beim BFC Dynamo von früher?
Genau, die waren eigentlich von früher beibehalten. Wir hatten dort enorm viel Training, auch Richtung Technik und Ballbehandlung. Das hat mir natürlich dann nochmal in dem Alter sogar sehr geholfen. So, und es war, war halt schön. Du konntest halt trotzdem eigentlich wie auf der Straße die ganze Zeit auch gegen die Pille hauen und das hat mich sehr geprägt.
Du bist dann in der A-Jugend, in den Westen, der ja dann kein Westen mehr war, gegangen zu Borussia Mönchengladbach über Gladbach 2 und die zweite Mannschaft des HSV, dann eben in die erste Mannschaft des HSV, 2004 bis 2007 insgesamt 51 Bundesliga-Einsätze und 2 Champions-League-Einsätze. Mhm. Ja, bleiben wir bei den beiden Champions-League-Einsätzen. Jetzt habe ich ehrlicherweise, muss ich sagen, vergessen zu schauen, hast du, ich glaube es sind 55 Minuten insgesamt, ne, in den beiden Champions-League-Einsätzen. Hast du in der Startelf gestanden bei einem der beiden Spiele?
Nein, ich bin da, also beide reingekommen, aber ich bin da halt auch unheimlich stolz drauf, ne? Weil du musst dir vorstellen, wir haben gespielt in Porto.
Ja.
So, und da waren ja Spieler auf dem Platz wie Pepe, Bruno Alves, Kereschma, so, und dann wirst du da irgendwie eingewechselt, ich glaube, über eine halbe Stunde vor Schluss. So, und das Beeindruckendste eigentlich an der ganzen Nummer hat gar nicht mit dem Fußball zu tun, das war eigentlich fast das Menschliche, weil wir haben 4-1 oder 3-1 verloren, das war damals eine riesen Enttäuschung, waren dann in so einem Parkettsaal in Porto und der Trainer kommt zu mir, nimmt mir so einen Arm.
Stevens.
Nee, das war damals dann noch Thomas Doll, dem ich eigentlich ganz viel zu verdanken habe.
Die ersten beiden Jahre.
Der mir auch da die Tür geöffnet hat, als Amateur aus der zweiten Mannschaft dann hochzukommen. So, der nimmt dich in den Arm und sagt, hey Klinger, guck mal, jetzt hast du schon einen Champions-League-Einsatz. So, und das ist ja fast väterlich. So, da kann man sich einfach, sag ich mal, so viel von abschneiden. So ein junger Spieler, ja, der da gerade am Boden ist, aber eigentlich was ganz Tolles erreicht hat. Und das hat auch was mit Menschenführung zu tun. Und da bin ich ihm sehr dankbar.
Summst du die Hymne heute immer noch so manchmal im Schlaf, die Champions-League-Hymne?
Also für uns war das damals auch was Besonderes. Ne? Also wir sind Dritter geworden, haben uns dann, sag ich mal, für diesen Wettbewerb qualifiziert.
Dritter in der Bundesliga in deinem zweiten Jahr beim HSV?
Richtig. Und ich kann mich erinnern, dass Dolly damals uns vorm Training ins Stadion reingeholt hatte. Wir wussten gar nicht, was er wollte. Wir haben uns dann auf die Tribüne hingesetzt und sie haben aus den Lautsprechern aus vollem, also Vollgas diese Hymne gespielt.
Nein.
Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, so um uns darauf einfach vorzubereiten. Und es war einfach ein geiler Move von ihm. Und es hat natürlich schon auch für Eindruck geschaffen. Ich glaube, wir haben danach das beste Training überhaupt gemacht. Wir waren alle so motiviert, dass wir dann in diesem Wettbewerb drin sind und bei dieser Hymne einfach dann auch live hören werden.
Das ist ja sensationell. Okay, ich überlege gerade, ob das jetzt schon Sinn macht hier beim KSV. Nein, vielleicht noch nicht. Ne? Die akustische Anlage ist auch zu schlecht.
Ja.
Nein, aber guter Move. 2 Jahre Thomas Doll, dann hast du schon angesprochen, in deinem dritten Jahr, also in dem Champions-League-Jahr, dann am Ende des Champions-League-Jahres kam irgendwann Huub Stevens.
Ja.
Das Verhältnis war nicht so gut, hast du ja schon angedeutet.
Nein, aber ich bin ihm überhaupt nicht sauer, weil er hat es dann auch erkannt. Ich meine, du warst umringt von Nationalspielern, da waren ja Jungs wie, keine Ahnung, Van Beuten, Rafael van der Vaart, Sergei Barbaris, Emil Penza, Ayrton, du kannst die Liste unendlich weiterführen.
Ja.
Die haben alle, sag ich mal, einen riesen Namen gehabt. So, und der junge Klingbeil war mit dabei, wo er sehr dankbar für ist.
Kompanie kam dann übrigens auch noch.
Vincent Kompanie.
Im letzten Jahr.
Wir haben ab und zu auch nochmal Kontakt. So bin ich, freue ich mich auch, dass er da diese Position bei Bayern hat. Und für mich war das, sag ich mal, ein Tick zu hoch, eine Nummer zu hoch. Ich konnte es aber auch als Spieler, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und irgendwann bin ich über Umwege dann nach Aue gekommen, in die zweite Liga, wo dann, sag ich mal, ich mich am besten noch entfalten konnte.
Ja, über Umwege ist, der Umweg ist Norwegen gewesen. Wie kam das? Du bist dann, war wegen Huub Stevens oder was? Bist du nach Stavanger oder was dann geflüchtet, in Anführungszeichen?
Nein, sie haben mir eigentlich rechtzeitig Bescheid gesagt damals, dass es nicht weitergeht. So, und du findest dann auch nicht immer sofort einen Verein. Also ein, zwei Sachen gab es auf der Hand, die dann sich nochmal zerschlagen hatten. So, und dann bin ich nochmal ins Ausland, was auch eine interessante Erfahrung war. Ich hatte einen super Trainer mit Uwe Rösler, auch sehr bekannt, und konnte dort oder dürfte dort ein Jahr, sag ich mal, Ausland einfach auch agieren. In Norwegen in der ersten Liga, und die hätten mich auch gerne da behalten. Ich hatte aber irgendwie diesen Drang zurück nach Deutschland. Ich hatte damals so ein bisschen die Sorge, hey, wenn du jetzt 2-3 Jahre hier im Ausland spielst, in Skandinavien, vielleicht kommst du noch nach Schweden, vielleicht kommst du noch nach Finnland, aber vielleicht kommst du nicht zurück nach Deutschland. Ich war damals 27, 28, eigentlich im besten Alter für einen Innenverteidiger. So, und dann kam nochmal dieser Kontakt Richtung Aue. Die waren damals in der dritten Liga. Hört sich erstmal so an, dass es so ein Sprung nach unten ist. Für mich war es eine Chance. Es waren irgendwie so zwei Schritte zurück, um vielleicht einen nach vorne zu machen. Und so ist es ja im Endeffekt auch gekommen. Wir sind im zweiten Jahr aufgestiegen, was für den Verein ein Riesenerfolg war. Und waren dann erstmal 5 Jahre in der zweiten Liga, was ja eine tolle Zeit war.
Ja, insgesamt warst du 7 Jahre in Aue, von 2008 bis 2015, 149 Mal zweite Liga gespielt. Zum Abschluss dann noch 2 Jahre Carl Zeiss Jena. Hast dann von 2019 bis Dezember 2023 auch im Trainerstab von Carl Zeiss Jena gearbeitet. Mhm. Mal als Co-Trainer, mal als Interimstrainer, dann auch als Cheftrainer. Mhm. Im Sommer 24 bist du dann nach Wuppertal gegangen. Glücklicherweise aus KSV-Sicht, sorry, nur bis Oktober, ja. Denn dadurch konntest du dann im November hier den KSV übernehmen. Wir haben die Situation jetzt, du hast die Situation ja eben schon mal angesprochen, wir spulen gedanklich nochmal zurück. Also ja. November letzten Jahres, ihr habt nur 11 Punkte nach 15 Spieltagen, seid drittletzter. Wenig später hast du angedeutet, dann noch 4 Punkte geholt bis zur Winterpause, also richtig. 15 Punkte. Noch drastischer ist es, wenn man das mal ausrechnet, ihr hattet nur 4 Siege aus 20 Spielen bis zur Winterpause. Und es gab viele, die Zweifel hatten. Du hast das angesprochen, ich gebe zu, ich auch, ne, dass das noch gut gehen kann, denn man konnte das eigentlich ausrechnen. Das haben wir auch getan, immer so, wir sind ja quer durch Südwestdeutschland unterwegs dann auch mit Ortwin und Christian vom Live-Ticker und Leo und mir vom Live-Radio. Wenn man die Tabellen der letzten Jahre sich angeschaut hat, wusste man, ja, also von diesen letzten 14 Spielen müsste wahrscheinlich 8 oder 9, im dümmsten Fall vielleicht sogar 10 gewinnen. René, was zum Teufel hat dich daran glauben lassen?
Super Frage. Kann ich auch eigentlich relativ einfach beantworten. Ich habe mir die Mannschaft, sag ich mal, einfach zur Brust genommen, habe gesagt, hey, ich habe euch spielen sehen. Ihr könnt Fußball spielen. Was wir sind... Wir sind eine Mannschaft, wir sind aber keine richtige Mannschaft. So, und da hat schon, glaube ich, auch noch viel für gefehlt. Und das war unser Credo, das einfach reinzukriegen, dass wir uns da zusammenschweißen, dass wir uns finden, dass wir über den Schatten springen, dass wir einfach miteinander auch zu tun haben. So, und das hat die Truppe sensationell hinbekommen. Also da habe ich jetzt auch dann, klar, vielleicht so einen Türöffner mit reingegeben, aber letztendlich haben sie es selber geregelt und das werde ich auch nie vergessen, was sie da auch, sag ich mal, auf die Beine gestellt haben, wie sie sich dort einfach dann intern gefunden haben. Und ich glaube, dass wir so einen Spirit einfach reinbekommen haben, der immer auch noch da ist. So einen Geist von Kassel, den wir uns immer hier behalten müssen, der darf nie wegfliegen, der muss einfach unten in dieser Kamine drinbleiben, weil da macht es dann einfach auch unheimlich viel Spaß. Die Jungs kommen mit einem Lachen zum Training, auch wenn sie manchmal wirklich auch hier Schweineprogramme abliefern müssen. Aber das macht es aus. Da muss ich sagen, das ist jetzt auch so ein zweiter Gedanke, der mir dann auch gekommen ist. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, auch als Trainer, mit dem Trainerteam. Ich wollte ja unbedingt auch, dass wir dann, sag ich mal, hier auch in der Art und Weise zusammenbleiben. Ich glaube, dass das auch viel ausmacht, dass du dann viel natürlich dann so von der Energie mit runtergeben kannst, wenn du dir oben einig bist. Wir sind ja schon auch ein sehr großer Stab und das waren so vielleicht so die beiden Dinge, die vielleicht einen Ausschlag gegeben haben, aber manchmal ist es auch gar nicht zu erklären. Du bist dann in so einen Flow reingekommen, das war einfach nicht mehr aufzuhalten.
Ja, ergebnistechnisch, und wir haben schon drüber gesprochen, nicht nur ergebnistechnisch, sondern ihr habt richtig geilen Fußball gespielt, wart dann die beste Mannschaft des Kalenderjahres 2025. Ihr habt tatsächlich 10 dann von diesen 14 Spielen gewonnen, am Ende mit 47 Punkten die Saison noch beendet. Und ja, ich nenne es mal beim Namen, das war das Wunder von Kassel, das, was du jetzt eben beschrieben hast, mit dem das darf gerne auch in Erinnerung bleiben. Du hast das nach einer Pressekonferenz, ich glaube nach dem letzten Spiel, ne, in Stuttgart, bei den Stuttgarter Kickers auch gesagt, da wird man in 15 Jahren hoffentlich noch von sprechen. Ich glaube, man wird davon noch sprechen. Das ist ja auch für dich eine beeindruckende Bilanz. Jetzt ist es eine ganz normale Geschichte, dass nicht nur Sören dann bei dir vorstellig wurde, ans Trainerbüro geklopft hat und gesagt hat, René, ich würde dich gerne halten. Mhm. Wie viele andere haben denn vielleicht nicht ans Trainerbüro geklopft, aber haben dich angerufen? Wie viele Vereine wollten dich denn sonst noch haben nach der Bilanz?
Puh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich kann dir sagen, wie es hier abgelaufen ist. Ich glaube, dass Sören sehr frühzeitig angefangen hatte, wo man, sag ich mal, so den Weg gesehen hat. Wir waren noch nicht sicher, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir vielleicht in 2-3 Wochen den Sack zumachen können. Sondern ich habe zu Sören gesagt, hey, bereite im Hintergrund alles vor. Mhm. Ich fühle mich wohl. Ich glaube, dass ich mich hier auch als Trainer einfach entwickeln kann. Habe mit ihm auch gesprochen. So ein nächster Meilenstein für mich auch, oder den wir auch gemeinsam gehen können, wäre ja mal so ein Fußballlehrer, dass man den mal so auch in Angriff nimmt. So, und Ich bin auch ein Freund von Kontinuität. Ich glaube, dass du dir auch einen Namen machst, wenn du einfach, sag ich mal, dann auch kontinuierlich bei einem Verein arbeitest. Mhm. Und wir sind ja nicht irgendwo. Also wir sind beim KSV Hessen Kassel. Mhm. Das ist ein Traditionsverein. Guck dir das Stadion an. Guck dir an, was wir hier auch für Dinger gerissen haben mit dem Pokalspiel gegen Steinbach oder auch dieses fantastische Spiel gegen Offenbach, was wir dann abends hier unter Flutlicht hatten. Das sind schon Dinge, die dich einfach da behalten. So, und ich glaube, dass es da jetzt auch gar nicht so sehr ums Geld geht, um mal auf Deutsch zu reden, weil ob du jetzt die paar Mark mehr oder weniger verdienst, ich kann aktuell, sag ich mal, maximal Regionalliga trainieren. Ich fühle mich wohl. Ich bin in der Regionalliga Südwest bei dem Traditionsverein. Warum soll ich gehen? Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, dass ich da auch so den einen oder anderen ganz guten Mentor im Hintergrund habe, die mir da immer vielleicht auch so den Weg mitgeben können. Und bin froh, dass wir es dann relativ zeitnah festmachen konnten. Und ich habe ihn nur gebeten darum, hey, lass uns den Haufen zusammenhalten. Das hat er dann auch, sag ich mal, geschafft. So, und es war das richtige Zeichen und bin sehr froh, dass es auch so gekommen ist.
Ja, und wir bleiben nochmal bei diesem Wunder von Kassel und hören Nacho, hast ihn ja vorhin auch schon angesprochen, der jetzt als zweiter Assistenzkapitän mit dabei ist, hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer echten Führungspersönlichkeit auch entwickelt innerhalb der Mannschaft. Und mit Nacho habe ich auch gesprochen über das Wunder von Kassel und habe ihn gefragt, wie groß ist denn dein Anteil am Wunder von Kassel?
Einen sehr großen Anteil, würde ich sagen, weil er aus uns eine Mannschaft gemacht hat, die wir vorher nicht waren, würde ich jetzt mal so behaupten. Auch mit seiner Art und Weise, ich glaube, ist ein überragender Menschenfänger, überragender Typ. Dementsprechend würde ich sagen, muss man das ganz hoch anrechnen, was er da geleistet hat. Und dann würde ich auch sagen, ist er auch, dann hat er einen großen Anteil an einer guten Rückrunde.
Ihr habt 4 Spiele gewonnen damals bis zur Winterpause, danach 10. Also du hast eigentlich schon alles beantwortet, aber was konkret hat er denn mit euch gemacht in dieser Winterpause? Hat er Lieder gesungen oder was in der Kabine? Was hat er da veranstaltet?
Na, gar nicht viel. Er hat einfach nur gesagt, dass wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand und absteigen will niemand. Da steht er dann irgendwie dann auch überall drin. Ne? Du bist Absteiger und das wollte jemand auf die Fahne schreiben. Dann hat er gesagt, Jungs, wir müssen arbeiten. Ne? Dann war die Wintervorbereitung, die war hart. Ich weiß nicht, wir standen teilweise 2, 2,5 Stunden auf dem Platz, aber dadurch haben wir dann auch allein von der Kondition aus so einen riesen Schritt gemacht. Und dann muss man auch sagen, will er zocken. Ne? Und wir haben ja eigentlich ganz gute Jungs und es hat dann wunderbar funktioniert. Ne?
Du hast gesagt, er ist ein Menschenfänger. Was heißt das?
Kommt irgendwie mit jedem Spieler zurecht. Ich weiß nicht, gibt ja auch Trainer, hatte ich ja auch schon, da sagst du nur Hallo und Tschüss ein Jahr lang. Er ist aber einen, der wie jeden Spieler, egal ob Stammspieler, jung oder alt oder hinten dran, der ihn fängt, der ihn packt, der ihm das Gefühl gibt, Teil der Mannschaft zu sein. Und das ist mega wichtig, ne?
Ja, also sehr, sehr wertschätzend, was Nacho über dich sagt. Durch die Bank weg übrigens kann ich sagen, René, also alle schwer begeistert, die Jungs, obwohl du sie ordentlich schwitzen lässt. Im Training haben wir eben auch gehört, ne? 2, 2,5 Stunden in der Wintervorbereitung. Ist jetzt auch nicht deutlich weniger geworden, du hast es gesagt, ne? Mit den Steigerungsläufen oder mit den 14x1000-Meter-Läufen.
Genau,
die müssen also ordentlich ran. Wir sind ja mitten in der letzten Trainingswoche und damit du gleich zum Training kommst, denn am Dienstag trainiert ihr zweimal, geben wir ein bisschen Gas. Schauen wir mal auf die 7 Neuzugänge. Für dich geht es jetzt wieder von vorne los. Du musst also 7 neue Jungs natürlich auch begeistern, mitnehmen, ihnen den Glauben geben, dass sie hier was reißen können. Vielleicht müssen wir nicht jeden einzelnen Neuzugang jetzt durchgehen. Ich spekuliere jetzt einfach mal so ein bisschen, gehe davon aus, dass du gerne bei deinem System vielleicht bleiben würdest, weil es natürlich super funktioniert hat in der vergangenen Rückrunde, dieses 4-3-3 in eigenem Ballbesitz. Und dann wäre jetzt meine Spekulation Felix Schlüsselburg für Marco Hingerl, der ja euch verlassen hat. Und am ehesten dann wahrscheinlich Finis Bunyanga für Nikos Sokrafakis. Widersprech mir gerne, wenn ich vollkommen daneben liege.
Also ich hatte ja zum Anfang echt Probleme. Ich habe dir alle Geheimnisse gesagt. Ne? Wir haben ja angefangen, ich kannte dich nicht und du hast gesagt, du machst das Löwenradio und erklären wir mal was hier zur internen Aufstellung. Aber das ist ja vorbei. Also du weißt ja alles von mir, so jeden taktischen Kniff. So, und das... du kannst mittlerweile meine Gedanken lesen, das ist genau so, klar. Wir werden schon bei den Grundgerüst dabei bleiben, was macht ja auch wenig Sinn, was zu ändern. Wir sind damit erfolgreich. Selbst, sag ich mal, die ganz großen Trainer, die spielen dann irgendwie wie Klopp, irgendwie immer 4-3-3, jeder weiß eigentlich, was er macht. So, aber im Endeffekt sind sie individuell so stark und mutig, dass sie trotzdem unausrechenbar sind und das wollen wir auch bleiben. Wir haben den einen oder anderen neuen, aber ich habe das auch mit Schlüssel. Also ich habe ihn gefragt am zweiten Tag, wie bist du angekommen, wie funktioniert's? Und er hat zu mir auch gesagt, hey Trainer, also ich habe noch nie eine Mannschaft gehabt, die mich so leicht oder so offen, sag ich mal, auch dann in Empfang nehmen. Ich glaube, da haben wir einfach diesen Kern drin, diese positiven, verrückten, bekloppten, die das dann auch gut meistern unten in der Kabine. So, und da müssen sie auch ein Stück weit für sich sein, da hat der Trainer auch mal nichts zu suchen. Aber da hoffen wir, dass jetzt die neuen Jungs einfach gut mit reinkommen.
Bedeutet auch, dass die Offensive natürlich hoffentlich genauso gut zelebriert und funktioniert wie in der Rückrunde. Ich weiß, vieles hat sich auf Jan Dahlke fokussiert. Mhm. Ich finde immer, ja, der hat natürlich die Buden vorne gemacht, aber naja, die Steckpässe von Rupp und von Adrian, davon hat er natürlich auch profitiert. Ja, jetzt ist die Hoffnung natürlich, dass vor allem Benny Girt vorne trifft, hat er jetzt noch nicht bislang in der Vorbereitung. Finis Boonyanga, finde ich, hat super viel Potenzial, haben wir auch schon sehen können. Hat aber auch so ein paar Probleme, was das Scoren angeht. Hat, glaube ich, 28 Spiele für die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt letztes Jahr absolviert. In Anführungszeichen aber auch nur zweimal getroffen. Was macht dich trotzdem optimistisch, dass ihr, weil das haben wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre auch gelernt, es muss vorne getroffen werden, ne?
Ja, ja, du musst knipsen. Aber ich glaube, dass wir, sag ich mal, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ne, dass wir dann, sag ich mal, auch Dinge versuchen, dort mit dem Ball zu lösen. Damit werden dann Räume offen, wo dann, ja, sag ich mal, Jungs auch mit reinstoßen können. Du könntest ja auch sagen, du spielst so ein 4-3-3 nur mit Speed, nur mit Schiene, nur mit, ja, sag ich mal, enormem Tempo, aber auch das setzt sich nicht immer durch. Mhm. Das können wir ja immer mit reinbringen, auch als Plan B, als Hintertür. So, und ich glaube, dass ich einfach oder dieses Raumdenken, ja, wo ist der Raum, wo ist die Zeit, was muss ich wie machen.
Und wo hat der Gegner keinen Raum, das habt ihr auch ganz stark gemacht, diese Ballgewinne weit absolut in der Hälfte des Gegners.
Ne? Absolut, so, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da einfach, sag ich mal, dies weiter dann auch forcieren und weiter mit auf den Weg bringen.
Felix Schlüsselburg, von dir eben angesprochen, Neuzugang vom FSV Zwickau, und du hast schon so ein bisschen was zu ihm gesagt, wie er aufgenommen wurde, aber jetzt erklärt das uns selbst. Ja, Felix, wie bist du aufgenommen worden im Verein?
Auf jeden Fall positiv. Also ich kannte ehrlich gesagt nicht so viele Spieler, vom Hören ja, aber von Sehen und persönlich gar keinen. Und dementsprechend wurde ich aber sehr schnell sehr gut aufgenommen. Ich meine, in so einer Mannschaft dauert das ja eigentlich auch nicht so lange, weil man ja schon viel Zeit miteinander verbringt in der Vorbereitung.
Was ja ein Vorteil für dich ist, einen kanntest du aber, nämlich den Trainer.
Genau, den kannte ich quasi entfernt und doch eigentlich ganz gut.
Warum?
Naja, weil er bei Jena Trainer war und ich hatte trotzdem natürlich schon über meinen Berater von ihm gehört und wusste schon, ey, der findet deinen Spielstil ganz gut.
Du hast bei Zwickau gespielt, müssen wir dazu sagen, und hast eben gegen René gespielt, als er Coach von Carl Zeiss war.
Richtig, das war ein bisschen ungünstig, also rein sportlich gesehen.
Für ihn
ungünstig, als ich mit Zwickau, glaube ich, das letzte Spiel im Winter hatte gegen Jena, haben wir ihn, ich glaube, es waren 5-2, haben wir gewonnen, und ich glaube, das war auch tatsächlich sein letztes Spiel für Jena. Ja, ein bisschen doof.
Du hast zwar nicht getroffen, aber du hast eines dieser Tore vorbereitet.
Richtig, ja. Ich glaube, das 4-2 oder das 3-2, bin ich mir nicht ganz sicher, aber war natürlich nicht beabsichtigt.
Ja, und er ist ja auch nicht sauer, sonst hätte er dich ja nicht geholt.
Richtig, das habe ich mir tatsächlich auch dann gesagt, selbst wenn er mich dann holt, dann habe ich ja nicht so viel falsch gemacht.
Was ist er denn für ein Typ? Jetzt lernst du ihn ja als deinen eigenen Coach kennen.
Also ich muss sagen, sehr nahbarer Trainer. Also es gibt auch Trainer, wo da kommst du nie ran und die spielen irgendwie eine Rolle. Aber ich finde, er ist ein sehr, du merkst einfach, er hat selber Fußballerfahrung, selber gespielt. Ein sehr menschlicher Trainer, gleichzeitig auch natürlich sehr anspruchsvoll. Also alles, was auf dem Platz ist, sollte man schon Gas geben drumherum. Kann man immer mal einen Spaß machen und mal ein paar Witze reißen.
Weißt du was? Wir freuen uns darauf, dass du jetzt ganz viele Tore vorbereitest und schießt und hilfst, dass René seinen Vertrag möglichst dann eben verlängert hier noch.
Richtig. Das wäre natürlich für beide Seiten, für mich, für ihn, für das Team am besten.
Ja, eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Stichwort Kontinuität, hast du ja eben gesagt, René ist dir wichtig. Kannst du dich noch erinnern an dieses Spiel, wo Felix Schlüsselburg quasi mitverantwortlich dafür war, dass du dann in Jena gehen musstest?
Oh ja, das weiß ich noch. Mhm. Das war für mich wirklich ein bisschen ungünstig, weil wir hatten 5-2 gegen Zwickau verloren. Mhm. Wir hatten davor ein Heimspiel gegen Chemnitz, was wir knapp mit 1-0 verlieren, hatten aber davor tatsächlich eine Phase von 2,5 Monaten, wo wir kein Spiel abgegeben haben. Mhm. Von daher war es für mich sehr hart, auch ein bisschen überraschend. Aber du weißt, Traditionsvereine, zwei Spiele zu Hause verloren, ein paar Ambitionen, so den Anschluss nach oben verloren, weil wir hätten jetzt mit den beiden Siegen gegen Chemnitz und auch gegen Zwickau wirklich auf Platz 2 dann erstmal überwintern können. Und da musste ich dann die Pille schlucken, aber da kann ja der Schlüssel nichts für.
Ja, und zeichnet dich ja auch aus, ne? Dass du ihm nicht sauer warst, sondern dich erinnert hast und gesagt hast, den hole ich jetzt.
Der hat ein gutes Spiel gemacht, Zwickau hat an dem Tag ein gutes Spiel gemacht und von daher muss man das sportlich sehen.
René, also tausend Dank, großartig, dass du zu Gast warst hier bei der Premiere. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Hat Bock gemacht.
Ja, sehr schön. Dann gerne wieder. Du bleibst ja jetzt, haben wir ja beschlossen und die Spieler sind ja auch der Meinung, noch jahrelang hier beim KSV. Ne?
Gerne.
Also, tausend Dank, René. An euch die Bitte zu Hause. Alle nach Homburg. Am Samstag um 14 Uhr geht's los. Wer es nicht schafft, wie immer live und kostenlos auf dem YouTube-Kanal des KSV. Das Löwenradio mit Leo und mir und dann noch wichtiger, eine Woche später natürlich ab ins Aue-Stadion. Am 9. August geht es hier zu Hause gegen die zweite Mannschaft vom FSV Mainz 05. Wer noch keine Dauerkarte hat, meine Empfehlung, gleich die Dauerkarte buchen. Und bevor René gleich das Schlusswort hat, noch die Bitte an euch, sollte es euch gefallen haben, die erste Ausgabe des Löwengebrülls, des neuen KSV-Podcasts, dann lasst uns das gerne wissen, entweder bei Insta oder bei Facebook, jeweils unter die entsprechenden Posts da eine Nachricht hinterlassen oder eben, egal wo ihr den Podcast hört, bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder wo auch immer, es gibt immer so ein Sternchen, die man anklicken kann, wenn ihr nicht wisst, wie viele, am besten alle Sterne, ja, das wäre dann die Bestbewertung und dann sind wir sehr dankbar und freuen uns dann auf die neue Ausgabe. So Anfang September dürfte das sein. So, also ich mache Schluss und halt die Klappe und freue mich auf den Saisonauftakt am Samstag in Homburg und ja, hier wird künftig immer der Gast aufhören und das ist auch heute so.
Nachspielzeit, was ich euch unbedingt noch sagen will.
Mittlerweile der dritte Traditionsverein, wo ich tätig bin. Was ich gemerkt habe jetzt auch gerade in der Rückrunde ist, du kannst vieles erreichen, wenn du diesen Zusammenschluss einfach findest. Ja, zwischen Trainerteam, Mannschaft, Umfeld, Fans, Gremien und das haben wir, glaube ich, brutal hinbekommen. Das haben wir einfach eigentlich sogar sensationell hinbekommen. Das ist eine Sache, wo man einfach das weiterführen muss, wo man weiter aufbauen muss. Natürlich wirst du immer mal ein paar Reibereien haben. Das gehört ja mit dazu. Eine gewisse Streitkultur brauchst du einfach auch. Aber ich glaube, dass das uns einfach richtig stark gemacht hat. Und da sollten wir anknüpfen. Danke.
Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.